Liebe Beate Arnold, Sie sind ja die Leiterin der World of TUI in Berlin, diesem Signatur-Vorzeige-Reisebüro des Veranstalters aus Hannover. Aber Sie haben noch einen anderen Lorbeerkranz. Das Büro hier in der Sichtweite zum Gendarmenmarkt ist das beste Airtours-Reisebüro von ganz Deutschland, von der ganzen Welt, kann man natürlich auch sagen. Ich meine, Sie haben ja mit einem ganz speziellen Publikum zu tun, wenn es um die Airtours-Reisen geht.
Ja, das ist wahr. Wir haben viele Kunden, die offensichtlich auf der Suche nach sehr spannenden Erlebnissen sind, die nicht ganz alltäglich sind, die uns Fragen, anfragen und immer wieder herausfordern, neue Reisen zusammenzustellen und die offensichtlich mit dieser Leidenschaft auch dann so schnell nicht wieder aufhören und immer wieder kommen.
Was muss man dann für Eigenschaften haben, wenn man in diesem Luxusreisemarkt sich etablieren will, so als Rosinenpicker aus diesem ganzen Angebot?
Ja, ich glaube, auch wenn es ausgeleiert klingt, die Empathie und das Verständnis für Wünsche von Kunden, die sehr viel Geld für ihre Reise ausgeben möchten, sind ganz wichtig. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man versteht, was ein Kunde auf einer Reise erleben möchte und andersrum auch, was er nicht erleben möchte. Also diese Voraussetzung, glaube ich, müssen wir unbedingt haben, um daraus zu entwickeln, was die Reise seines Lebens werden könnte.
Dem Motto, nichts ist schlimmer als der verkehrte Kunde im verkehrten Hotel.
Ganz genau. Das ist, es gibt so viele tolle Luxushotels. Dennoch passt nicht jedes Hotel für jeden Kunden. Und das rauszufinden, ist die eigentliche Aufgabe von uns und dahingehend auch Beratung zu geben, weil auch nicht jeder Kunde ja ganz genau weiß, was er möchte. Und das auch im Zweifel manchmal nicht ganz so gut beschreiben kann.
Nun haben wir dieses Jahr, eigentlich erst im Oktober, wir fangen schon an zu feiern, Feste soll man feiern, wie sie fallen, 50 Jahre Airtours. Jetzt müssen wir mal einen kleinen Zeitsprung zurück machen. 1967, wenn ich richtig gerechnet habe, vor 50 Jahren. Also da kann ich mich dran erinnern, da war man schon exotisch, wenn man zu Hause in der Nachbarschaft herum erzählen konnte, ich war auf Mallorca.
Ja, ganz genau. Wenn man sich in diese Zeit versetzt, ist es tatsächlich so, dass das Pauschalreisegeschäft in Deutschland gerade mal, ich will nicht sagen erfunden war, weil erfunden hat es jemand anders, aber Fahrtaufnahmen und das von den Autoreisen nach Italien und nach Österreich, man so langsam dazu kam, sich zu überlegen, mit einem Charterflugzeug mal nach Mallorca zu fliegen und dort eine oder zwei Wochen am Strand von der Playa de Palma zu verbringen.
Ich erinnere, dann waren irgendwie einige bei uns in der Straße, eine Familie, die hatten ein Brotgeschäft und waren in Tunesien, hat die ganze Straße darüber geredet.
Ja, unvorstellbar. Die Welt war klein zu dieser Zeit. Also ich meine, das war ja gute 20 Jahre nach dem Krieg. Und ich glaube, so langsam kam das Thema Reisen endlich erst wieder in das Bewusstsein der Menschen. Und bei weitem nicht alle Personen, die damals gearbeitet haben, haben auch Urlaub gemacht. Urlaub im Inland war die Reiseart Nummer eins. Und die ersten wenigen wagten das Abenteuer nach Italien oder vielleicht nach Jugoslawien und nach Tunesien. Und daraus entstand die Pauschalreise.
Wenn ich mich richtig zurückerinnere, war, glaube ich, der Slogan von Airtours damals Urlaub mit Linie, weil das so der Unterscheidungspunkt war. Alle anderen mussten in Charter fliegen und die Airtours-Gäste, die hatten einen Linienflug.
Ganz genau. Urlaub mit Linie, das war lange, lange Zeit unser Claim aus einem einfachen Grund. Die Pauschalreisen, die man damals kaufen konnte, waren ja im Wesentlichen, anders als heute, mit Charterflugzeugen zu ganz anderen Bedingungen und natürlich auch zu anderen Preisen konzipiert. Und Airtours ist genau den anderen Weg gegangen und hat luxuriöse Hotels mit Linienflügen produziert, einfach um die Flexibilität und die andere Service, das andere Service-Level auch damals eben schon klar zu machen. Und deshalb Urlaub mit Linie. Ja.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, für die Restriktionen immer von Samstag bis Samstag, wo der eine Flug dann kam.
Genau, dieses Ding hieß Sunday Rule. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Und wollte man für einen Flug nach New York nicht unbedingt 4.500 D-Mark damals bezahlen, musste man tatsächlich die Nacht vom Samstag auf dem Sonntag in der Reise enthalten haben. Was das Merkmal war, dass man eigentlich als Urlauber unterwegs ist und eben nicht als Geschäftsreisender.
Ja. Kommen wir zu den 70er Jahren, wenn wir so ein bisschen versuchen, uns langsam anzunähern zur Jetztzeit. Flower Power 70er Jahre. Was war bei Airtours das Besondere?
Ja, Airtus ist zum Beginn der 70er Jahre mutig gewesen und hat die ersten Fernreisen ins Programm genommen. Also in diesen Zeiten, wo wirklich für europäische und deutsche Gäste das Mittelmeer im Vordergrund stand, hat Airtus die ersten Reisen nach Mauritius angeboten, später auf die Seychellen und auch in den Orient. Da waren wir Vorreiter.
Damals ist auch vom Selbstverständnis noch ganz anders gewesen. Heute ist das ja eher so, dass die Leute sagen, oh, naja, ich weiß nicht, jetzt muss der Nachbar ja nicht unbedingt wissen, wie viel ich ausgebe. Damals hat man richtig geprotzt damit.
Ich glaube, das war Teil der Show, wenn ich das so sagen darf. Das gibt es natürlich heute auch noch. Aber damals gab es da auch keine Scham. Das war einfach, das gehörte dazu, zum eigenen Selbstverständnis zu sagen, ich gönne mir das und ich reise so. Ne? Das war natürlich auch Talk of the Town, was man heute damit nicht jeder Reise mehr vielleicht erreichen kann.
Kommen wir zu den 80ern. Da hat man natürlich sofort, man weiß, es war damals die beste Musik, heute noch die 80er-Jahre-Diskurs, jeder ist begeistert, aber es war auch das Jahrzehnt der schrecklichen Frisuren, der schrecklichen Modeentgleisungen und im Endeffekt der Dekadenz und der Opulenz. Ja. Muss eigentlich gut gewesen sein für Airtours, oder?
Ja, absolut. Also da mehr ging vielleicht nicht im Zeigen von dem, was man gern um sich hat und wie man Urlaub macht. Wir nennen das auch das Zeitalter oder das Jahrzehnt der Dekadenz und Opulenz einfach deshalb, weil die Wasserhähne nicht golden genug sein konnten und die Lobbys in den Hotels imposant groß gebaut waren und man damals offensichtlich auch das Verständnis von Luxus so hatte und das damals auch erwartet hat.
Okay, die dicke Zigarre am Pool, die musste dabei sein. Und dann kamen die 90er, die Mauer ging auf. Wir hatten auf einmal sehr viel mehr Reisende, aber nicht unbedingt Reisende, die jetzt auf den Luxustrip wollten.
Ja, das ist wahr. Ich glaube, für diejenigen, die vor der Maueröffnung nicht reisen konnten, also für uns Menschen aus Ostdeutschland, war in erster Linie wichtig, die Welt zu entdecken und die Welt so zu entdecken, wie sie ist. Insofern spielten Luxusreisen dort von Anfang an nicht die große Rolle. Diese Entwicklung wurde aber recht schnell nachgeholt und auch heute hier in Berlin sehen wir als die Stadt, die zwar sexy, aber eben arm ist, schon, dass es ein gewaltiges Potenzial für Luxusreisende gibt und dass Reisebüros gut tun, wenn sie sich spezialisieren und diese Kundengruppe nicht außer Acht lassen.
Ich denke, für Airtours war es auch etwas problematisch, weil man war ein Generalist, der alles angeboten hat. Und auf einmal kamen ganz viele Spezialisten hoch, die manchmal, sagen wir ehrlich, Airtours auch den Rang abgelaufen hatten, weil die viel mehr wussten und viel tiefer in der Materie waren.
Klar, wenn man für ein Zielgebiet eine hohe Kompetenz entwickelt, das ist ja auch heute so, kennt man jeden Stein und vielleicht auch jede Kurve in den Bergen. Das hat uns aber dazu gebracht, dass wir uns nochmal sehr intensiv damit beschäftigen mussten, Produktwissen und Know-how für die ganze Welt so aufzubauen, dass es für alle unsere Partner und für uns jederzeit verfügbar war. Und diese Spezialisten haben uns vorgemacht, wie man Luxusreisen an den Mann bringen kann und an die Frau bringen kann. Von denen haben wir viel gelernt und ehrlich gesagt, einige gibt es davon auch nicht mehr.
Ich kann mich noch erinnern, für mich war das damals so der absolute Traum. Ich wollte unbedingt Hoteleinkäufer bei Airtours werden.
Oh Mensch. Ja, ich glaube, also Hoteltester oder Hoteleinkäufer, oder? Ja, in diesen Zeiten war es eben üblich, dass die Kollegen teilweise monatelang unterwegs waren und mit den Hoteliers Verträge ausgehandelt haben und natürlich auch das Wissen, was sie hatten, aus den Reisezielen weitergegeben haben und dann in den Verkauf gegeben haben. Und damit konnten dann Airtours-Verkäufer punkten und ihre Kunden begeistern. Das ist ja das Entscheidende am Ende.
Nun haben wir die Jahrtausendwende geschafft, die ersten Jahre der Nullerjahre. Ja, da kam auf einmal die Digitalisierung, E-Mail, Internet, alles fing langsam an. Das war auch eine Herausforderung für Airtours, wo man früher sagte, Katalog und schön mit dem Reiseverkäufer blättern. Da gab es auf einmal Konkurrenz, mit der man noch gar nicht gerechnet hatte, auf die man noch gar nicht vorbereitet war auch.
Ja, ich glaube, das ging uns allen so. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht nur im Luxusreisesegment Schwierigkeiten gab, die Zukunft plötzlich ganz klar abzubilden und vorauszusagen, wohin die Entwicklung gehen würde. Das ist ja dann relativ schnell daraufhin erfolgt, aber tatsächlich gab es eine Zeit, in der Bewertungen auf Holiday Check, auch wenn es noch so komische waren, eine größere Rolle gespielt haben als das Fachwissen von jemandem, der sich wirklich auskannte. Aber diese Entwicklung hat sich, glaube ich, sehr wieder gegeben. Es ist beides auf ein gutes Maß zurückgekommen. Und ja, wir profitieren sehr davon, dass wir voll digitalisiert sind, weil früher hätte man für eine Anfrage nach einem Kinderbett auf Oahu vielleicht irgendwie 7 Tage Bearbeitungszeit gebraucht. Heute ist das in Minuten erledigt. Das kommt natürlich dem Kunden auch zugute.
Auf der anderen Seite, was gut war, es war auch die ersten Jahre der Liberalisierung im Flugmarkt. Auf einmal konnte man immer für die Hälfte vom Geld Flugpreise aushandeln, was natürlich dann sehr viel Budget übrig ließ für schöne Hotels.
Ja, fantastische Situation. Fliegen zum Taxipreis. Und beim Flugprodukt ist man ja vielleicht noch demokratisch, aber jemand, der sagt, ich kann damit leben, dass ich ein Reiseziel wähle, wo ich in der Economy Class hinfliege und dann auch gern günstig fliege, hat umso mehr Budget zur Verfügung, vor Ort dann das entsprechend schönere, teurere, luxuriösere Hotel zu wählen.
Aber 10 Jahre zurück jetzt gedacht, 2007, die große Finanzkrise, da war auf einmal das Problem, wir hatten die Notwendigkeit, Luxus zu einem Schleuderpreis anzubieten, weil die Menschen wollten einfach kein Geld mehr ausgeben. Oder sie hatten gelernt, wenn ich falsche, dann bekomme ich auch alles zum halben Preis.
Ja, das war tatsächlich eine Zeit, 2007 und 2008, wo wir gespürt haben und auch überall im Markt gesehen haben, dass der Luxusbegriff, der Begriff des luxuriösen Reisens absolut inflationär gebraucht wurde. An vielen Supermarktketten, bei Discountern, auf Shoppingkanälen, im Fernsehen wurden Sachen verramscht, in Anführungszeichen, die eigentlich deutlich mehr wert waren. Und jeder hat sich gefragt, wie lange diese Entwicklung gehen würde und was sie auch zur Folge hätte. Und die Folgen kennen wir. Wir wissen, dass es einige Jahre gebraucht hat, bis sich gerade der Luxushotelmarkt davon wieder erholt hat, bis Kunden wieder bereit waren, in Anführungszeichen normale Reisepreise für ihre Hotelübernachtung zu bezahlen und eben nicht ein Zehntel davon.
Ich kann mich noch erinnern, da gab es mal ein Angebot bei Tchibo, also Berge und Meer, eigentlich auch die TUI, die das damals produziert hat. Eine Woche Dubai inklusive Flug und 2 Übernachtungen in Burj Al Arab, das andere war dann im Jumeirah, für 1.000 Euro. Ja. Im Sommer zwar im August, wo keiner hin will, aber immerhin.
Ja, unfassbar. Und sowas macht natürlich schnell dann die Runde. Und die Erwartungshaltung ist, dass jede Reise so günstig ist und wir haben doch jetzt Krise, also warum kann ich denn dann nicht hier vielleicht doch nochmal nachverhandeln? Das war eine schwierige Zeit und die Sonderangebote fluteten den Markt und man brauchte einen gewissen Moment, ehe man sich orientieren konnte. Andererseits hatte diese Zeit schon auch was Gutes, nämlich viele Menschen haben in dieser Zeit das erste Mal mit dem Thema Luxusreisen Kontakt bekommen, haben das für sich ausprobiert und sind ja auch dabei geblieben.
Springen wir nach heute. Letztes Jahr, letzter Sommer war, naja, mau, wenn man Erfolgszahlen gewohnt ist, 1% plus für Airtours. Aber dann ging es los. Die laufende Saison hat schon 11% plus, also die Wintersaison 16/17. Im Sommer prognostiziert ihr 14% plus. Da fragt man sich, wieso auf einmal dieses Plus? Ich meine, der Sommer ist jetzt nicht groß anders als der Sommer 16 von der politischen Lage her, von der Gefahr oder zumindest von der erdachten Gefahr, dass irgendwas passieren könnte. Sind die Leute so mutig geworden? Woran liegt's?
Ich glaube, es gibt einen gewissen Nachholeffekt bei den Menschen, die im letzten Jahr die eine oder andere Reise nicht unternommen haben oder sich entschieden haben, in Deutschland Urlaub zu machen oder in nahen Reisezielen. Das hören wir häufig von Kunden. Generell ist Luxusreisen natürlich ein großes Wachstumssegment und verspricht jedes Jahr Zuwächse. Wir müssen sehen, wo der Sommer in diesem Jahr landet. Derzeit haben wir ein aktuelles Buchungsplus von 14%, was uns sehr freut. Aber ich glaube schon, dass das Reisen nicht grundsätzlich weggelassen wird oder dass Menschen sich langfristig überlegen, aufgrund bestimmter politischer Umstände nicht oder weniger zu reisen. Vielleicht überlegen sie genauer, wie sie es machen, wie sie die Reise organisieren, aber dass sie deshalb nicht reisen, kann ich mir nicht vorstellen. So berichten unsere Kunden. Und der Nachholeffekt, der ist deutlich zu spüren momentan.
Es gibt ja auch wenig Zinsen fürs Geld. Und ihr habt auch einen ganz schönen, sag mal, Anteil an Wiederholern, an Stammgästen, ein gutes Drittel. Man könnte vielleicht denken, es ist eigentlich viel mehr, aber es ist halt ein sehr volatiler Luxusgast heute, der macht einmal einen Urlaub in der Luxus-Lodge irgendwo in Afrika und dann geht er wieder irgendwo im Spreewald einfach wandern.
Ganz genau. Das ist es, was auch so spannend macht, ja. Also man ist heute kein klassischer nur Luxusreisender oder nur Backpacker. Es mischt sich, Angemote mischen sich und natürlich sind Kunden heute bereit, für eine Reise sehr, sehr viel Geld auszugeben und überlegen dann aber, dass sie eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad machen. Und da sind sie dann natürlich raus aus unserem Markt. Deshalb ist der Anteil bei etwa 34%. Das ist aber ein recht hoher Anteil an Wiederholern, das im Markt durchmacht.
Ja, vor allem Wiederholer heißt ja bei Airtours ja auch nicht, man ist grundsätzlich nur Wiederholer. Angestrebt ist natürlich im Inner Circle zu sein mit 10.000 Euro Umsatz im Jahr, das ist ja eine Briefmarkensammlung. Was mich ganz interessiert zurückgelassen hat, war eine Zahl, die ich eben gehört habe. 45 Jahre ist so ungefähr der Altersdurchschnitt bei Airtours. Also es geht schon ganz rasant nach unten zu den Jungen. Das heißt also, sind auch sehr viele Reisende bei Airtours, die jünger als 45 sind. Und da kommen wir natürlich wieder in die Ansprache. Social Media heute sich präsentieren irgendwo an der Trauminsel der Malediven, ist ja eigentlich ein Rollback zu den 70ern, wo man damals sich auch präsentiert hat.
Ja, nur dass es heute andere Menschen tun und dass die Art der Präsentation vielleicht ein bisschen ausgefeilter ist. In Zeiten von Facebook und Instagram gibt es so viel Reisefotos, Reiseblogger, Instagrammer, die ihre Erlebnisse mit einer breiten Öffentlichkeit teilen, dass wir uns ein besseres Marketing natürlich gar nicht wünschen können. Das ist ganz entscheidend. Heute ist das Reisen für junge Leute so normal. Es gehört zu ihrer DNA. Sie haben es selbst erlebt, sie sehen Freunde, sie sehen ihre Idole oder Vorbilder, die auf diese Art und Weise an den schönsten Plätzen der Welt unterwegs sind. Und man muss auch eins sagen, junge Leute, die Millennials heute, haben so viel Reiseerfahrung wie vielleicht keine junge Generation vorher und die denken überhaupt gar nicht dran, das Reisen zu lassen.
Wobei es natürlich so ist, wenn ich mir das so vorstelle, Airtours verkauft oft Reisen, die kosten ein Jahresdurchschnittsgehalt. Das dürfte bei den Bloggern dann wahrscheinlich dann nicht reichen für eine Airtours-Reise.
Ich weiß jetzt nicht, was Blogger verdienen. Das kann ich nicht sagen. Aber natürlich ist auch nicht jede Airtours-Reise so sehr teuer. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Also man kann mit uns auch ein tolles Wochenende für ein Jubiläum in einer europäischen Stadt verbringen. Das kostet eben keinen kleinen Wagen.
Aber was war denn so die teuerste Reise, die Beate Arnold jemals verkaufen durfte?
Ach, ja, man spricht ja nicht so gern darüber. Wir sind unter uns, genau. Es gibt manche Reisen, die kosten tatsächlich zwischen 150 und 200.000 Euro. Sowas hat man ganz selten, aber ja, es gibt halt einfach auch Kunden und den Markt dafür. Und da sind wir froh, wenn wir solche Kunden bei uns haben.
Ach was.
Ja, kannst du glauben.